an und für sich präsentiert «Impro for Business» – angewandte Improvisation im Berufsalltag. Der Podcast für dich, dein Team und deine Organisation.
Da ist Gorin und mit mir im Gespräch heute ist jemand aus dem An und für sich Ensemble, der Premiere feiert als Gast im «Impro for Business» Podcast, der Romeo Meyer.
Hoi Gorin.
Ja, hoi Romeo. Du bist schon seit 3 Jahren ein fester Bestandteil im Kernteam von An und für sich. Der Romeo steht bei uns als Improvisateur auf der Bühne, er unterrichtet und macht Firmentrainings. Und dort ist er auch bei Simulationen dabei. Allerdings, was die wenigsten von euch werden wissen, der Romeo ist schon seit über 12 Jahren als Freelancer in Trainings anhand von Gesprächssituationen involviert und hat dort schon für die verschiedensten Organisationen gearbeitet. Das geht von Banken über Beamte bis hin zu Stahlfabrikanten. In der Folge Nummer 11 rede ich bereits mit Melanie Baumann über Simulationen. Ich habe heute Romeo eingeladen, um mit mir vor allem über die Arbeit als Rollenspieler zu reden. Ob er dabei auch schon mal aus der Rolle geflogen ist und was er aktiv macht, damit KundInnen nach dem Auftrag happy sind. Romeo, schön bist du da. Erklär doch bitte kurz, gerade für die, die jetzt die Folge Nummer 11 nicht gehört haben oder noch nicht gehört haben, was meinen wir, wenn wir vom Simulieren von Gesprächssituationen reden?
Das ist zum Glück ein Feld, das, glaube ich, immer mehr wächst. Also im Idealfall gibt es einen Coach, eine Coachin, die dabei ist und das Ganze von außen beobachtet und kann Feedback geben. Und ich als Rollenspieler habe dann ein Gegenüber, wo entweder einen persönlichen Fall mitbringt, wo Schwierigkeiten bestanden sind, was man gerne mal im geschützten Rahmen nochmal möchte ausprobieren. Oder es gibt Fälle, die geschrieben sind, wo sie dann so wie vorgesetzte Rolle beschrieb bekommen und ich bekomme Mitarbeiter beschrieb und natürlich unterscheidet sich das. Also zum Beispiel steht dann beim Vorgesetzten, der Mitarbeiter ist immer sehr ruhig und äußert sich nicht und bei mir steht, in mir brodelt oder so und das muss jetzt mal raus. Also dass so ein bisschen wirklich ein Konflikt auch kann entstehen im Fall.
Heißt das, es sind dort sind vor allem die Mitarbeitenden involviert oder können alle Stufen involviert sein?
Also ich würde sagen, je nach Auftraggebende können alle involviert sein. Ich habe jetzt viel erlebt, dass Menschen Weiterbildungen machen, wo Teamleitende sind, wo vor allem auch eben mit Führungsaufgaben betraut sind. Und ich habe dort aber auch alles gespielt, vom Azubi über den Mitarbeiter bis zu Chef und Chefinnen. Ich habe Kunden gespielt, die dann plötzlich auch Reklamationen haben. Ich habe sehr hässige Telefonanrufe schon gespielt. Und genau, also die Bandbreite, was dann gefragt ist für die, ist einfach sehr, sehr breit. Ja.
Das heisst, an so einem Training machst du durchaus auch verschiedene Personas. Also Personas sind ja bestimmte Persönlichkeiten, die vorher ausgearbeitet werden. Eben, das ist zum Beispiel der Mitarbeiter, der es brodelt, oder eine Mitarbeiterin, die gerade viel die Heime los hat und darum beim Arbeiten nicht so konzentriert ist. Du spielst da mehrere verschiedene Rollen.
Genau, also es gibt jetzt nicht festgelegte mit, ich nehme jetzt Person 1, 2, 3, sondern meistens ist es so, wenn es persönliche Fälle sind, probiere ich rauszuhören, wie ist das Gegenüber und warum ist das eine Herausforderung? Sieht das jemand, der immer ins Wort fällt? Das ist so ein Klassiker. Und dann probiere ich mir vorzustellen als Rollenspieler, warum bin ich so? Also möchte ich unbedingt gehört werden? Möchte ich ganz viel Lob bekommen? Lässt man mir daheim nicht zu und jetzt aber bei der Arbeit? Oder das Gegenteil, eben jemand, der sich, das kennen wir glaube ich alle, jemand kann sehr schwierig sein in einem Gespräch, wo sich nie beteiligt. Wie geht es dir? Gut. Und dann wieder die Stillen aushalten. Ist etwas anderes? Nein, ist alles gut. Und immer so. Und dort probiere ich eigentlich zu schauen, welche Punkte können einfach, dass man das gemeinsame Ziel in einem Gespräch erreicht, wie kann ich das so ein bisschen torpedieren oder wie kann ich auch die Lösungsfindung so ein bisschen schwieriger machen, ein bisschen rätselhafter. Was triggert die Leute denn wirklich so von einem Gegenüber?
Ja. Und um nochmal so kurz rauszuzoomen, wie sieht denn so ein Setting aus? Also dann bist du dabei als Rollenspieler, dann Teilnehmerin, die direkt in dem Rollenspiel involviert ist, wer ist denn im Normalfall sonst noch rum?
Im Normalfall ist es so, dass eine Gruppe so in eine Kleingruppe eingeteilt wird. Je nach Coach hat man auch einen Tandempartner, der dann zum Beispiel filmt. Und dann kann man nachher das analysieren. Das ist natürlich nicht für die Öffentlichkeit, sondern nur immer für die Person. Das sind meistens Gruppen an 6, 7, 8 Leute. Und das ganz Tolle ist, dass eben die anderen 6 oder 7, die zuschauen, auch eine Rückmeldung geben nachher. Was war ihre Fremdwahrnehmung auf den Fall? Von außen sieht man immer wahnsinnig viel und gehört vor allem auch viel, wo ist nicht eingegangen worden auf etwas, wo ich dann als Mitarbeiter so leicht antöne oder so. Es hat so einen Fall gegeben, wo ich absoluten Leistungsabfall hatte und dann habe ich auch mal so leicht eingebaut, damit so, ja, also es ist wirklich nicht mehr lang, dass es mir schlecht geht. Und die Person ist einfach weitergegangen und aussen haben alle so gemacht, so, ey, jetzt musst du doch nachfragen, was bedeutet nicht mehr lang? Also was heisst das genau und so? Und das ist eben sehr spannend. Und das Setting ist wirklich so, dass es ein intimer Rahmen ist, dass ich mit der Person, die ich das Gespräch führe, einfach abmache, wo befinden wir uns, dass die sich wohlfühlt, wie sieht es dort aus? Ist das ein Sitzungszimmer? Ist das das Büro? Ist das die Produktionsstätte zum Beispiel auch? Jemand hat gesagt, nein, ich würde das gerade an der Maschine besprechen und so, weil es geht ja um die Maschine. Und dann frage ich, wie das aussieht. Dann tun wir uns das so ein bisschen so zurechtlegen. Oder ich sage dann, hey, ist jetzt ein runder Tisch auch okay, obwohl dein eckig ist oder so. Und dann mache ich meistens ab, wer startet. Also wer kommt zu wem? Ist es zum Beispiel ein Mitarbeitergespräch, einfach ein Bila? Ist es ein Halbjahresgespräch? Oder ist es jetzt wirklich gerade akut, dass man sich ein Sitzungszimmer gemietet hat und sagt, hey, komm, wir gehen schnell dort rüber. Klopfe ich an die Tür vom ITler zum Beispiel. ITler tun wir irgendwie, je länger, desto mehr Leute, weil da kommen immer Menschen, die einfach wahnsinnig viel abhaben und sagen, das muss funktionieren sofort. Und dann klopft natürlich ganz viel bei denen an die Tür. So.
Ja, das ist ja etwas, was wir bei unseren Gesprächssimulationen zum Teil auch auslagern, oder eine Moderationsrolle, die dann quasi den Rahmen hebt und durch das Setting durchführt. Und eben genau mit dieser Absicht, es soll möglichst authentisch sich anfühlen für die Teilnehmenden.
Genau, das habe ich natürlich gerade noch vergessen zu sagen, dass unbedingt, also im Idealfall, eine Coachin, ein Coach dort ist, wo das Ganze auch so ein bisschen leiten kann, wo mir von außen auch ein Zeichen geben kann mit, hey, du kannst ruhig ein bisschen intensiver werden oder du kannst, oder komm zum Abschluss. Es gibt auch so Zeichen, die man dann machen kann, dass man sich nonverbal auch versteht.
Gehen wir noch zuerst noch so auf Zielkompetenzen ein. Mhm. Du hast vorhin gesagt, so, je nach Ziel des Gesprächs, du dich dann auch anpassen oder versuchst das so zu torpedieren. Mhm. Was sind, ja, ich sag mal, so die Top 5 Zielkompetenzen?
Ja, also welche Kompetenzen sie sich antrainiert haben, um an ein Ziel zu kommen.
Genau.
Genau, also ich habe festgestellt, in diesen Gesprächen, es geht ja, also es geht ja immer um Kommunikation und wirklich auch immer um die ganze Höhe und Tiefe von Kommunikation. Und was das Gemeinsame schon ist, ist, dass für mich, sagen wir mal, tolle Chefinnen und Chefs probieren, eine gemeinsame Lösung oder ein gemeinsames Ziel überhaupt einmal zu erreichen. Das ist schon mal der erste Punkt, dass sie sich das selber überlegt haben. Mit welcher Haltung gehe ich eigentlich in das Gespräch? Und sonst Kompetenzen, die sie sich aneignen, ist sicher, also eine tolle Kompetenz sind offene Fragen, um ganz viel von Mitarbeitenden zu erfahren. Also offene Fragen sind wirklich, also ich erkläre das jetzt trotzdem nochmal, vielleicht wissen das alle, aber nicht geschlossene Fragen, sondern dass ich als Mitarbeiter wirklich ins Reden komme, die sich wirklich interessieren. Das ist für mich auch eine Kompetenz für den Mitarbeitenden, die nachfragen, warum es jemandem wie geht. Was ist eine weitere Kompetenz? Ich glaube, so Ich-Botschaften können senden und nicht immer du bist zu langsam oder du bist zu unproduktiv, sondern wirklich von sich aus können eine Rückmeldung geben. Und Fakten schaffen finde ich auch immer ganz spannend. Nicht, ich habe das Gefühl, du bist immer hässig, sondern wirklich konkrete Punkte können ansprechen. Hey, schau mal, ich habe dich damals angesprochen und dann hast du gesagt, hey, lass mich mit so Mist in Ruhe. Zum Beispiel. Und das hat auf mich so und so gewirkt. Das ist für mich auch eine hohe Kompetenz. Ich glaube, grundsätzlich auch vorbereitet sein und einen roten Faden haben für das Gespräch, kommt mir auch sehr wichtig vor, dass sie wenn wir, ich probiere immer so ein bisschen auszuschweifen und so ein bisschen Nebenäste aufzumachen oder Schuld zu verlagern oder so, dass sie dann wieder können zurückkommen zu ihrem Hauptpunkt und dort auch weiterkommen. So. Mhm. Und ich würde sagen, auch einen Rahmen abstecken. Das ist vielleicht das Erste, was beim Gespräch auch immer hilfreich kann sein, wirklich eine grobe Einteilung zu machen und zu benennen, was jetzt gerade der Inhalt von diesem Gespräch wird sein.
Mhm. Ja, Romeo, wir zwei arbeiten ja auch viel zusammen in einer grösseren Simulation. Und ich habe dich dort schon vielfach als Moderatorin dann als Rollenspieler erlebt. Mhm. Ja, ich bewundere dort auch, wie intuitiv und eben wahrscheinlich gemischt mit deiner Erfahrung du dann auch bestimmte Knöpfchen drücken kannst, um etwas im Gegenüber auszulösen. Ist es wirklich Intuition und Erfahrung, die du da drauf zurückgreifst? Oder ja, wie viel vom Mensch Romeo steckt denn auch dort rein und wie viel ist es aus deiner Persona raus?
Ich würde sagen, das Beobachten bin ganz klar ich, weil ich glaube, das macht uns ImproSpielerInnen aus, dass wir eben beobachten, auf das können reagieren. Das andere sind schon auch Settings, wo ich sicher von mir weggehe, wo ich probiere. Ich überlege mir natürlich auch, was ist die Schwierigkeit für die Person und ich probiere natürlich voll auf die Schwierigkeit zu gehen. Also wenn die Person jetzt zum Beispiel für eine gewisse Form von Sicherheit muss sorgen, probiere ich natürlich die Sicherheit anzugreifen. Oder wenn eine Person die Leistung zurück möchte, probiere ich natürlich ganz viel dagegen zu sprechen, warum ich nicht schuld bin an diesem Leistungsabfall. Dort gehe ich natürlich auf den Inhalt. Aber das Beobachten und zu schauen, was passiert, das finde ich immer spannend. Also ich habe gerade gestern jetzt so ein Rollenspiel gehabt, wo jemand, wo plötzlich Skype losgegangen ist bei seinem Computer und ihm ist das mega unangenehm gewesen und ich habe gemerkt, wow, ich kann das jetzt voll nutzen, dass es ihm unangenehm ist und sagen, hey, ist doch sicher ein Kunde, geh doch jetzt dran. Und so, und dann hat er auch gefunden, hat er super reagiert und hat gesagt, schau mal, du als Mitarbeiter bist mir wichtiger als die Kunde, ich mache das nachher. Also er hat eine super Reaktion gehabt, hat nachher gefunden, oh nein, das ist so blöd gewesen, dass das passiert ist und ich habe das einen mega spannenden Punkt gefunden. Wenn man wirklich, das entsteht einfach im Moment.
Absolut, ja. Und wir versuchen, die Leute dort anzubringen, wo sie dann authentisch reagieren, aber so total in dem sicheren Rahmen, wo wir arbeiten, wo es keine Konsequenzen hat.
Ja. Ja, genau. Also wirklich, das Ausprobieren finde ich immer wieder toll, weil das sind ja alles, wenn man so möchte, LaienspielerInnen. Und dass sie sich auch wirklich, du spürst als Rollenspieler, ob sie sich dir gegenüber ganz öffnen. Ich finde es immer wieder faszinierend, dass ja die direkte Konfrontation immer auslöst, dass sie merken, oh, ich habe wirklich müssen da, ich habe alle drumherum vergessen, ich bin voll eingestiegen. Es gibt pro Gruppe, würde ich sagen, mindestens immer ein SkeptikerIn, der dann auch überzeugt wird, dass das sinnstiftend ist und wo dann wirklich genau, sich auf mich auch einlösen. Das ist für mich eigentlich immer das Highlight vom Tag, wenn Menschen, die nie gespielt haben, sich einfach auf mich einlösen. Ja.
Hat es auch schon mal einen Moment gegeben, wo du aus deiner Rolle rausgekehrt bist?
Ich muss gerade überlegen, weil ich finde ja, es gibt ganz viel nicht so ein Rausgehen, weil alles, was du machst, ist ja dann die Figur irgendwie, oder für die Leute ist das auch die Figur. Also ich merke, ich gehe natürlich inhaltlich raus, wenn dann der Mitarbeiter sagt, zum Beispiel, also das nennt man hier im Fall eine Stelle und keine Filiale. Und dann lachen alle und dann merke ich so, oh, okay, ich weiss es nicht. Ich sage amix auch extra davor, hey, macht mich nicht dingfest an Fachwissen, weil klar, ihr seid hier Profis, sondern wir schauen beim Zwischenmenschlichen. Wenn ich dann, einer hat auch gesagt, ja, wie viele Rohre müssen denn hergestellt werden bis in 2 Wochen? Und dann habe ich eine Zahl gesagt, die anscheinend absolut lächerlich ist, also sehr wenig. Und dann merke ich, dass der andere kurz rausgeht und dann gehe ich auch kurz raus, dann lachen wir zusammen, hey, und dann geht es aber auch weiter. Also es ist kein schlimmes Rausgehen irgendwie. Ja,
und irgendwie auch noch schön, oder? Also auch wenn wir ja zum Beispiel mit der einen länger zusammenarbeiten, also viele Jahre, tun wir ja uns auch ein Fachwissen oder ein Firmenwissen für die Firma aneignen.
Hey, absolut. Also ich bin selber schon erstaunt, also in was für unterschiedliche Arbeitsgebiete ich darf hineinschauen dank dieser Arbeit und wie dann aber auch Themen irgendwie ganz viel ähnlich sind. Also ich habe das Gefühl, im Zwischenmenschlichen geht es ganz viel um Wertschätzung, Anerkennung, es geht um Leistung und Leistungsabfall dann auch, weil dann wird es ja ein Problem. Es geht dann im übertragenen Sinn noch mit, also es geht um Motivation. Vielleicht auch gerade, ich hatte viele Fälle gehabt, wo jemand, sagen wir noch 3 Jahre bei einer Firma ist und dann sagt, hey, ich setze die 3 Jahre noch ab, du kannst da überhaupt nicht mehr, du bist der 4. Chef, der jetzt kommt. Das sind natürlich schwierige Fälle. Mhm. Es gibt junge Leute, die sagen, ich mache mal die Ausbildung, aber vielleicht ist es gar nicht das, was ich möchte. Also so jemanden zu motivieren, ist natürlich dann auch schwierig. Und dann gibt es nochmal so übergeordnete Themen wie Alter, Gender, wo reinspielen in eben Anerkennung, Wertschätzung, in Zusammenarbeit, in Kommunikation. Und das Ganze wie ist dann immer eine grosse Frage. Aber ich finde so, die Themen, die gibt es wirklich in jeder Firma, egal was man schafft.
Mhm. Du hast ja, glaub, als Vorbereitung für heute nachgeschaut, in welchen verschiedenen Gebieten, dass du alles schon hast. Ja, Rollenspiel gemacht. Erzähl mal.
Hey, ich war selber erstaunt gewesen. Ich habe so ein Mapple angelegt für die Arbeitgebenden, weil ich dann gedacht habe, hey, wenn wieder etwas kommt, kann ich auf das zurückgreifen. Also, was ich alles gefunden habe, ist eine Bank, eine Stahlfabrik, eine Stadt, also viele Beamte, dann 2 Bahnunternehmen, eine Kirche, einen grossen Lebensmittelhersteller, einer der grössten in der Schweiz.
Aha, wir haben den auch nicht.
Ein Spital, Sozialarbeit, ArchitektInnen, 2 pharmazeutische Unternehmen und ein Katalogsverlag. Das sind die, die ich jetzt so gefunden habe.
Also querbeet.
Es ist wirklich querbeet, ja. Und es ist wirklich, ich finde es auch toll. Ich meine, überall muss es Menschen haben, in denen Leitungsfunktionen oder im HR, die sagen, hey, wir wollen in Weiterbildung und in Kommunikation investieren, weil es ist irgendwie ein Spiegel von unserer Gesellschaft. Je mehr Probleme dort in der Kommunikation entstehen, das sind ganz viele, das entsteht aus Menschen, die es in unserer Gesellschaft gibt. Und ich glaube, die Themen, die dann dort sind, dass jemand zum Beispiel fachlich ein mega Know-how hat, aber ein mega Aufholbedarf in der sozialen Stärke oder im Leadership zum Beispiel. Das finde ich so spannend, wo dann total sich auskennen in ihrem Gebiet, aber überhaupt nicht wissen, wie führe ich ein Team von 5 Leuten.
Mhm. Ja, weil vielfach wird man Führungskraft eben aus dieser Fachexpertise raus und hat das gar nie können lernen.
Genau, und also ich bin einmal richtig schockiert gewesen. Ich weiß nicht, wie das heute ist, aber wir haben mit wir haben mit jungen Lehrpersonen geschwätzt und dann hat es so einen Klassiker gegeben, nämlich ein älteres Gespräch, wo ich einen Vater gespielt habe, der sehr hässig war über die Noten des Kindes. Und die Lehrerin, die war so gestresst und sie hat nachher gesagt, hey, das ist wichtig gewesen, obwohl ich so gestresst war, weil ich das noch nie erlebt habe. Und das ist so eine Drucksituation. Also, sie hat es davor einmal jetzt erlebt, wie es war bei einem älteren Gespräch, aber sie hat nie dürfen üben. Und dass man diese schwierigen, realen Situationen mal kann im geschützten Rahmen ausprobieren, das müsste für mich eigentlich überall sein. Also wirklich.
Absolut. Und man tut es ja nicht nur selber ausprobieren. Es sind ja Peer-Situationen häufig, wo man auch den anderen zuschauen darf. Und auch dort beim Zuschauen, Beobachten, lernt man auch viel.
Extrem. Also ich lerne selber, wenn wir 2 Spielende sind, Rollenspielende, gibt es auch Momente, wo man so zuschauen oder so, dort merke ich auch extrem, also finde ich es ganz toll, wie jetzt zum Beispiel eine Kollegin einfach sich so ein Wort rausgepickt hat, was der andere gesagt hat und dann plötzlich vernimmt der Verlauf von dem Gespräch so einen anderen Weg, weil eben das Wort plötzlich so wichtig geworden ist. Und es ist so spannend bei diesen Rollenspielen, weil dann habe ich auch wieder gemerkt, es geht ja nicht um uns als Spielende, es geht wirklich ums Gegenüber. Also du spielst vielleicht eine Szene, die so mega gut war oder wo du denkst, hey, wenn jetzt das irgendwie so eine Golden Globe Award Jury gesehen hat, das wäre jetzt richtig geil gewesen. Aber es geht gar nicht um dich, sondern es geht wirklich ums Gegenüber. Auch beim Feedback geht es ja wirklich nur um die Person. Es gibt schon einzelne Leute, die dann einen anschauen, lächeln und sagen, also du, wie du das gemacht hast dort und so. Aber das finde ich eben so toll. Du stellst dich eigentlich in Dienst für den ganz anderen und es geht gar nicht um dich.
Ja, und du hast jetzt schon das Thema Feedback angesprochen. Mhm. Man könnte jetzt auch sagen, hey, man kann noch einen Experten dazu nehmen, jemand von außen oder eine Expertin. Man könnte Peers Feedback geben lassen und die Moderatorin, mhm. was ja alles sehr wichtige Pfeiler auch sind. Mhm. Was sagst du, ist es wertvoll, dass du als Rollenspieler auch Feedback gibst? Und wenn ja, warum?
Ich finde schon das Erste so, wenn jemand fragt, Coach zum Beispiel, wie geht es dir jetzt gerade danach als Person? Das finde ich immer ganz spannend, weil man geht wirklich mit einem sehr kalten Gefühl aus einem Gespräch raus, wenn es nicht so gut gelaufen ist oder verwirrt. Oder mit wirklich einem, wo man merkt, okay, jetzt muss ich handeln, weil die Teamchefin hat es geschafft, dass ich wirklich jetzt muss liefern oder so. Und das rückzumelden, finde ich für die, die das Gespräch geführt haben, sehr hilfreich, weil das können sie im Alltag auch nicht. Sie können nicht fragen, hey, wie bin ich jetzt gerade als die Vorgesetzte gewesen? Und das finde ich eben schön, dass wir das dann wirklich können spiegeln können. Sie schauen mich dann auch viel an, wenn sie so schwätzen nochmal, wie sie nochmal Revue passieren lassen und sind einfach gespannt auch, was ich dazu sage. Aber ich passe mich dort immer an. Also es gibt Settings, wo sie das wünschen und Settings, wo sie das nicht wünschen.
Ich habe auch schon erlebt, dass sie es von dir dann auch sehr gut annehmen können. Mhm. Weil sie ja wie mit dir im Gespräch gewesen sind und nachher, okay, er hat wirklich aus dem und dem Grund so reagiert, wie ja. ich das und das gemacht habe. Und das hat das ausgelöst.
Es ist immer sehr spannend, wie denn die das anleiten, formulieren. Es gibt Leute, die ja sagen, Romeo, was sagst du jetzt gerade dazu? Oder andere sagen, du als, sagen wir jetzt mal, ich habe Beat geheissen, du als Beat, gib ihm jetzt eine Rückmeldung als Beat. Oder dann hat unsere liebe Kollegin Emilia so einen schönen Satz formuliert, du als Expert im Menschsein, was würdest du jetzt rückmelden? Und ich finde alles noch schön, also genau, aber natürlich gebe ich immer als Rolle eigentlich den Feedback, weil als Rolle habe ich das ja jetzt gerade selber erfahren. So.
Hat es auch schon mal eine Rolle gegeben, wo dir schwer gefallen ist, um dort reinzukommen?
Muss ich gerade überlegen. Ich habe zum Glück immer so ganz einen kurzen Vorlauf, um mir das auch zu überlegen. Also was sicher schwierig ist, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich habe ein Kündigungsgespräch müssen führen und der ist völlig ausgerastet. Was das für mich dann bedeutet, auch also wenn ich es glaubhaft möchte spielen, so kommt mir ja auch rein in die Emotionen und so. Und genau, also wirklich etwas sehr Aggressives zu spielen, das ist weit weg von mir. Das ist sicher eine Herausforderung und ich muss gerade überlegen. Also es gibt neu auch Herausforderungen, die so ganz niederschwellig sind in der Kommunikation, nämlich schon nur verstehst du mich, weil wir nicht die gleiche Sprache schwätzen. Und die arbeiten zum Beispiel, das ist eine Firma, die arbeiten sehr viel zusammen mit Leuten, die von Ungarn kommen und Lastwagen fahren. Und dann, ich habe so in einem Kauderwelsch probiert, Ungarisch zu schwätzen, weil ich kann es ja eh nicht. Auf alle Fälle habe ich einfach einen Spruch schwätzen, den er sicher nicht versteht, um zu zeigen, okay, wie geht er jetzt mit dieser Herausforderung um, dass ich permanent auf ihn einlabere und er versteht nichts. Das habe ich schon auch eine Herausforderung gefunden, überhaupt so eine Kauderwelsch zu empfinden, mhm. wo tönt wie Ungarisch. Mhm. Ja.
Ja, und umgekehrt, hast du gerade eine Rolle im Kopf, die dir extrem Spass gemacht hat, um die zu spielen?
Ja, ich weiss gerade eine. Es ist so lustig, weil es gibt auch wirklich Leute, wenn sie ihre persönlichen Fälle mitbringen, frage ich ja zuerst, hey, hat es etwas gegeben in der Vergangenheit, wo du wirklich an Grenzen gestoßen bist? Oder wie in einem Film würdest du gerne auf Stop und Replay drücken? Oder, falls nicht, etwas, was könnte auf dich zukommen? Oder dann sogar etwas Fiktives, wie wenn ich jetzt Chef wäre oder so? Hey, und dann hat einer gesagt, bei ihm war alles super im Beruf. Ich habe wirklich 3-4 Mal nachgefragt, weil amigs kommen sie plötzlich auf irgendein Thema. Und dann so hat er gesagt, nein, wirklich, es ist so harmonisch bei uns, ist alles super, aber mit wem ich wirklich eine Herausforderung habe, ist meine Ehefrau. Und das war ein Elsässer und ich habe dann seine Ehefrau spielen, die ihn überzeugen kann, dass er nicht WM schaut. Er hat gefunden, er hat immer einen Streit mit WM schauen oder nicht. Und das hat so Spass gemacht. Es ist so eine Loriot-Nummer geworden, eigentlich mit, warum schaut der Mann jetzt lieber Fernsehen, als dass er sich mit ihr unterhaltet. Und ich habe es geschafft, dass er für jedes Spiel, das er schaut, mich muss zum Essen einladen. Also ich habe eigentlich gefunden, ich bin auch die Gewinnerin gewesen an dem, bei diesem Gespräch. Aber ihm hat es auch mega Spass gemacht. Und also wir haben so müssen lachen, alle. Darum ist mir das gerade so als Highlight im Kopf.
So schön.
Ja.
Ja, apropos Loriot, der Romeo hat mit der besagten Emilia, die auch schon erwähnt worden ist, ein Duo-Format, namens Loriot.
Loriot improvisiert, genau.
Und ihr tretet bald auch wieder mal an einem Impro-Festival mit dem auf,
oder? Wir sind eingeladen nach Mainz und freuen uns mega. An Festivals spielen ist immer das Tollste.
Ja. Und ihr habt schon in Halle einen wunderschönen Pokal gewonnen, den ich jetzt gerade anschaue. Irgendein Ei.
Genau, wir haben es immer grosse Pille genannt. Wir haben Pille von Deutschland in die Schweiz gebracht, genau.
Zurück zu den Rollenspielen, apropos. Passt ja doch auch ein bisschen zusammen. Zum Teil tun wir ja auch das kombinieren. Also wir machen zuerst Workshops mit KundInnen, um sie ins Impro-Mindset reinzubringen. Das sind ja unsere Seminare, auch unser Status-Seminar, wo wir auch dann instantan Rollenspiele machen. Ich finde, dort ist es auch unsere Stärke als ImprovisateurInnen, dass wir das wirklich aus dem Moment kreieren können, ohne dass wir 5 Stunden uns vorbereiten.
Ja, ja, absolut.
Und dann auch können sehr spontan reagieren. Und was ich auch schon erlebt habe in so Rollenspielen, wo ich dann als Rollenspielerin war, ich mache etwas und ich habe das Gefühl, das ist echt total übertrieben von dem, was sie mir erzählt haben. Und nachher so ein Feedback, das ist genau so.
Ja, ja. Oder sie sagen noch viel mehr, du bist viel zu nett gewesen. Das ist für mich immer so, okay, ich kann noch mehr. Also wirklich, ja. Das ist erstaunlich, wie man sich selber auch in der eigenen Selbstwahrnehmung dann als Rollenspieler kann überraschen, dass, ja, wie wenn man das Gefühl hat, man ist jetzt total fordernd, dass noch nicht genug fordernd war. Oder ich habe einmal einen Chef gespielt, wo sie hat einfach gesagt, er redet extrem gern von sich und was er wieder alles am Wochenende gemacht hat. Hey, und ich habe das Gefühl gehabt, ich habe es so übertrieben und sie hat gesagt, so ist er. Ja.
Und kann ja zum Teil nur schon Psychohygiene sein, wenn man hört, dass anderen auch so geht und sie auch so ähnliche Situationen erleben vielleicht.
Ja, voll, voll, also wirklich. Ja, und auch, ja, amigs haben wir dann wirklich so ein kleines Gefühl, spiele ich jetzt nur noch Freaks, weißt du, so, sind wirklich alle schon so crazy, aber ich glaube eben die Bandbreite von herausfordernden Menschen, sei es jetzt eben, dass jemand total viel Raum einnimmt oder ganz wenig oder so, dass die Bandbreite ist riesig.
Mhm, genau, und nachher hilft es wahrscheinlich auch, durch dein Feedback oder das Feedback, das man sonst bekommt, sich auch können, noch mehr die andere Person hineinzuversetzen und auch ihre Perspektive auch noch mehr mitzubekommen, um dann zu wissen, was ich als Führungskraft zum Beispiel kann machen oder wie ich die Person kann unterstützen kann.
Ja, also wenn sie natürlich selber sagen, hey, du bist 1:1 die Person gewesen, probiere ich natürlich schon auch vermitteln, aus welchem Grund ich so gewesen bin. Und dann hoffe ich auch immer, dass sie nachvollziehen können, vielleicht, dass jetzt eben jemand, keine Ahnung, nicht nur widerspricht, weil er einfach den anderen blöd findet, sondern vielleicht fühlt er seine Meinung jetzt noch nicht gehört oder hat das Gefühl, er kommt nicht zum seinen Vorschlag präsentieren oder so.
Du hast heute noch etwas mitgenommen, das nennt sich Social Style.
Social Style, ja, genau. Das sind so 4 Grundtypen an Menschen. Ich sage da gerade dazu, natürlich als Schauspieler sage ich, es gibt 1 Milliarde Typen Menschen, aber das kann extrem helfen, da sich einzuteilen. Vielleicht kennen das einige, die jetzt zuhören. Social Style, das sind 4 Grundtypen. Ich nehme das gerade mal zur Hand. Es gibt dort den analytischen Typ, den treibenden Typ, den helfenden Typ und den expressiven Typ. Das Spannende ist, dass zum Beispiel der Helfer und der Analytiker eher fragend sind und der treibende und der expressive eher anordnend. Und es gibt dann noch so eine andere Querachse. Der Analytiker und der Treiber sind eher kontrolliert und der Helfer und der Expressive sind eher emotional. Und das sind wie so 4 Grundtypen. Und am Anfang habe ich das auch dafür machen. 5 Menschen, die dir nahe stehen, beantworten ganz viele Fragen zu dir. Und anhand von dem, und ich mache das auch für mich, gibt es 2 Kreuzchen auf dem ganzen Quadrat, wo du dich selber siehst und wo dich die Leute sehen. Und bei mir war das sehr kongruent. Ich bin absolut im Superhelfer. Also der Helfer hat eigentlich den Satz «Let's do this together». Und dem ist immer wichtig, dass es dem anderen auch gut geht. Und ich schätze mal, dass viele, die im Theater arbeiten, auch im Helfenden sind. Der Analytiker denkt in der «Let's do it the right way». Das heisst, er stellt sehr viele Fragen, muss alles ganz genau wissen und ist in der Brainy. Aber dafür genau, der expressive sagt «Let's do it with fun». Dem ist ganz der Fun-Faktor ganz wichtig und der ist so in der Querachse natürlich diametral gegenüber vom Analytischen, weil die bissen sich sozusagen und der Helfende ist diametral gegenüber vom Driver, wo in, also dem Treibenden, der in der sagt, let's do it quickly. Mhm. Und dem ist egal, wie du dich fühlst, blöd gesagt, er möchte einfach jetzt das Resultat haben. Und es gibt Coaches, die mit dem arbeiten und dann sagen sie mir, welchen Social Style mein Gegenüber hat und dann wähle ich instinktiv so das, was diametral gegenüber liegt. Also zum Beispiel, wenn jemand helfend ist, werde ich eher treibend. So. Und natürlich gibt es da 100'000 Zwischenformen, wo du bist. Es ist einfach sehr spannend, wenn jemand sich selber als absolute Expressive einteilt, aber die Leute, die fünf oder Antworten gegeben haben, sagen, er ist absoluter Analytiker oder so. Und dort eine Selbst- und eine Fremdwahrnehmung zu haben, das finde ich sehr wichtig für so einen Workshop.
Cool, danke. Mhm. Ja, vielleicht probiert ihr das jetzt auch selber aus und fragt fünf von euch Liebsten rundherum. Mhm.
Ja. Es ist sehr zu empfehlen, also es ist auch sehr spannend, was so gefragt wird. Es geht alles natürlich um Kommunikation.
Natürlich, Kommunikation ist wichtig, liebe Leute.
Kommunikation ist wichtig, da machen wir einen Podcast.
Genau. Und wir kommen jetzt auch schon langsam zum Ende, Romeo. Mhm. Und damit ist es Zeit, dass ich dich nach den drei wichtigsten Punkten frage. Und zwar... Ja, was findest du persönlich toll am Simulieren von Gesprächssituationen und warum ist das vielleicht genau das Passende für mein Team und mich?
Also, ich würde sagen, es ist für jedes Team passend, weil du einen geschützten Rahmen hast, wie vorher schon gesagt, wo du wirklich mal einfach kannst ausprobieren kannst und vielleicht auch einmal etwas kannst anwenden, wo du im Alltag dich nicht würdest trauen. Es ist wirklich teambildend, weil man auch ganz viel erfahrt an Beweggründen hinter jemandem, wo vielleicht eben ein Klassiker ist, jemand, der jetzt arrogant wirkt, ist vielleicht eigentlich unsicher und überspielt das. Also Beweggründe für etwas, warum du wie kommunizierst, sind amix ganz andere, als du gedacht hast. Und das Dritte ist, ich würde sagen, dass du mit Kunst, ich nenne es jetzt mal gross, mit Schauspielkunst überhaupt Berührung hast und mal lernst, was heisst es auch, eine Rolle einzunehmen. Weil wenn du einen Fall hast, zum Beispiel, bist du ja auch nicht du oder du bist in einem anderen Berufssetting oder so. Wie befreiend das eigentlich kann sein, mal dein Hirn anders lernt, indem du einfach mal eine andere Rolle kannst spielen. So. Ja, das sind so... drei wichtige Punkte. Vielleicht kommt da noch andere in den Sinn, aber das, ja.
Super, danke vielmals, Romeo.
Dankeschön, Corinne.
Ja, und hört euch gerne auch unsere 11. Folge an, wo die Mela erzählt, warum das sie Simulationen so liebt. Und wenn ihr noch mehr über Romeo wollt wissen, du erzählst auch mehr über dich, deine Biografie, du hast ja einen grossen Background und bist ja immer noch als Schauspieler auch tätig. Mhm. Dann ist das die Folge wie viel von der Impro-Lounge?
Folge 18, weil wir immer von Volljährig geschwätzt haben, von der Impro-Lounge mit dem Gerald Weber.
Super. Danke vielmals, Romeo, und auch euch da draussen fürs Zuhören. Wir freuen uns über jede Bewertung und jedes Feedback. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.